Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
Hallo. Es gibt ja so Orte auf der Welt, die so berühmt sind, dass man da auf jeden Fall mal hin möchte und man malt sich das aus, wie toll das ist und die Erwartungen sind super hoch. Und wenn man dann eines Tages wirklich dort ist, dann ist man vielleicht so ein bisschen enttäuscht. Und es gibt Orte, die so berühmt sind und so bekannt und ja, man so viel schon davon weiß, dass man fast glaubt, man wäre schon da gewesen. Und wenn man dann da ist, dann ist es noch viel besser, als man sich's ausgemalt hatte. Und so ging's uns in Paris.
Genau, da durfte ich zuletzt ein Wochenende verbringen und für mich war es tatsächlich das erste Mal in Paris. Also ich kenne Paris natürlich immer vom Hörensagen, von Bildern, aber ich habe es von Köln aus noch nie wirklich in die französische Hauptstadt geschafft. Und dieses Wochenende haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind von Köln aus mit dem Zug, mit dem Thalys nach Paris gefahren und hatten dort von Freitagabend bis Sonntagnachmittag Zeit. Dann ist die Frage, was machst du da? Es ist ja ein riesiges Angebot an Attraktionen, an Aktivitäten, an Sehenswürdigkeiten. Und wir haben uns einen Plan gemacht, was interessiert uns als Familie, was interessiert die Kinder. Und den möchten wir euch vorschlagen, was wir in etwas mehr als 48 Stunden in Paris unternommen haben.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo. Wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Wenn ihr Teenager-Kinder habt, dann kennt ihr das vielleicht, dass egal welches Reiseziel man vorschlägt, erstmal man in lange Gesichter blickt und irgendwie so Laute hört, die nicht gerade nach Begeisterung klingen. So geht uns das manchmal auch mit unseren Jungs. Aber wenn man so ein Reiseziel wie Paris am Wochenende vorschlägt, da war die Reaktion komplett anders. Ja, yippie, Paris. Und da hatten sie auch schon einiges von gehört und auch schon ein paar Ideen, was man machen könnte. Shoppen auf der Champs-Élysées zum Beispiel, die Mona Lisa besuchen und so weiter.
Das war ein innigster Wunsch. Das war der erste Wunsch. Lass uns doch bitte in den Louvre gehen.
Da stimmt, okay. Louvre kam sogar noch vor Champs-Élysées. Hast recht, ich nehme alles zurück. Also Louvre war Wunsch 1 und Champs-Élysées kam auf Platz 2. Ja, und wir haben auch beides untergekriegt.
Diverse Instagram-Spots, um Fotos zu machen.
Ja, ne? Die natürlich auch.
Genau.
Genau, also wir hatten wirklich die Qual der Wahl, weil wir eben dieses Wochenende hatten und überlegt haben, okay, was wollen wir alles in Paris machen? Und wir haben uns einen Plan gemacht und wie immer mit Plänen, man hält sie dann so nicht immer hundertprozentig ein, muss ja auch nicht so sein. Manchmal kommen noch andere Dinge dazu, die man vielleicht noch zwischenschiebt oder es verschiebt sich ein bisschen was. Wir haben aber, würde ich sagen, schon einiges untergekriegt in diesem Wochenende und ja, es hat Spaß gemacht und es war ein Programm, was für die gesamte Familie super war.
Das Schöne an dem Wochenende war, dass die Anreise schon Teil des Kurzurlaubs war, denn wir sind mit dem Zug gefahren. Wir versuchen ja grundsätzlich häufig oder möglichst häufig mit dem Zug zu fahren. Das ist nicht immer ganz einfach, denn ich finde, das Angebot in Deutschland ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber es ist einfach wesentlich entspannter. Und wenn man überlegt, von Köln nach Paris mit dem Auto zum Beispiel zu fahren, da stehst du im Stau, das nervt, es ist unentspannt und stressig und es verbraucht natürlich wesentlich mehr CO2, als wenn du mit dem Zug fährst. Und von Köln aus gibt es natürlich die ideale Verbindung nach Paris. Und zwar fährt man mit dem Thalys in gut 3,5 Stunden ganz bequem rüber und kommt ganz entspannt zentral am Gare du Nord in Paris an und kann sich direkt in das Leben in Paris werfen.
Ja, also das war wirklich so, ne? Da rauscht dieser Zug ein am Kölner Hauptbahnhof. Man kommt da rein. Man muss dazu sagen, wir sind haben uns so ein bisschen Luxus gegönnt auf der Reise. Wir sind nämlich in der Premium-Klasse gefahren, alles in Rot gehalten, breite Samtsitze, total gemütlich. Man kriegt was zu essen, kann verschiedene Services nutzen, wie zum Beispiel direkt an Bord schon ein Taxi für den Zielort bestellen. Und da saßen wir da, haben lecker gegessen, dazwischen ein bisschen gespielt, ein bisschen gearbeitet und schwuppdiwupp sahen wir schon die Vororte von Paris und waren sofort da. Das ging total schnell. Ja, Wahnsinn.
Absolut. Also es gibt drei Klassen im Thales, einmal Standard, Komfort und Premium. Und Premium, wie du gesagt hattest, bietet schon einigen Komfort und war sehr angenehm. Allein die Sitze, ne? Roten
so Plüschsitze.
Dann hatten wir auch noch so einen Vierertisch, ne? Wo wir dann alle uns gegenüber saßen. Das war schon sehr cool.
Und ist für Kinder übrigens auch echt erschwinglich, ne?
Genau.
Das nochmal als Randbemerkung.
Ja, weil die Kinder, also es gibt halt für Kinder unter 12 Jahren gibt es halt eine Ermäßigung und da zahlst du halt ein bisschen weniger vom Gesamtpreis und
deutlich weniger.
Ja, 15 Euro im Standard, 20 im Komfort und 30 in der Premium-Klasse an alle Ziele. Denn der Thales fährt ja nicht nur von Köln nach Paris, da gibt es ja auch noch unterwegs Brüssel oder es fährt weiter nach Amsterdam zum Beispiel. Also da gibt es eine gute Verbindung in diese ganzen Städte.
Ja, und das ist so, wenn du da reinkommst, ist es schon echt so Europa, ne? Man wird begrüßt viersprachig, also wirklich immer Französisch, Deutsch, Niederländisch und Englisch. Alle Durchsagen, die Zugbegleiter sind viersprachig und das ist so... Du kommst da rein und denkst so, oh, ist das schön, dass es Europa gibt und es ist schön, dass es solche Zugverbindungen in Europa gibt und dass man in 3,5 Stunden von Köln nach Paris fahren kann, ist doch echt genial.
Ja, und es ist schön, dass das Ganze so ein nachhaltiges Konzept hat, denn darauf liegt ja der Thales sehr viel Wert.
Ja.
Also erstmal generell natürlich, Zugfahren ist halt wesentlich umweltfreundlicher. Wenn man es mal vergleicht, verbraucht ein Zug 10-mal weniger CO2, als wenn man die Strecke Paris-Köln oder Köln-Paris mit dem Auto gefahren werden und bis zu 20-mal weniger oder mindestens 20-mal weniger CO2, als wenn man mit dem Flugzeug gefahren werden. Also das ist ja schon mal erstmal eine gute Sache. Und dann machen sich die Leute von Thales ja auch Gedanken, wie man sonst nachhaltig reisen kann. Und da finde ich, da sind ganz gute Konzepte dabei. Wenn man zum Beispiel sich die Stromversorgung des Zugs anschaut, ne?
Ja, 100% grüner Strom aus den Ländern, durch die der Zug fährt. Und es wird auch auf Verpackungsmaterialien geachtet, dass die auch nachhaltig sind und so weiter. Also ist echt super.
Ja, und genau, die Länder, ne? Also es gibt zum Beispiel auch das Essen. Das ist wirklich, war sehr lecker.
Ja.
Und die achten dann auch schon darauf, dass es regionale Produkte sind, eben aus den 4 Ländern, die halt auch angefahren werden.
Und du kannst auswählen, ne? Also es gibt auch immer noch ein vegetarisches Gericht, es gibt einen Snack und dann noch ein Hauptgericht. Man bekommt immer wieder nachgeschenkt, ne, wenn man noch ein Getränk haben will oder so. Also es ist wirklich, ja, ich fand, das war ein sehr angenehmer Luxus.
Und dann habe ich mich gerade so eingegroovt, so gemütlich ausgebreitet, ne, war so in so einem Wohlfühlmodus. Und dann gucke ich aus dem Fenster und plötzlich sehe ich schon so die Ausläufer von Paris, an denen wir vorbeiziehen. Ich denke, was ist denn das jetzt? Wir sind auch gerade erst eingestiegen. Ne?
Ja.
Also die Zeit verging wie im, kann man sagen, Zug.
Ja,
ne?
Und es hatte aber auch wirklich was von Flug, ne?
Ja,
also
genau.
Lautlos gleitet der Thales dahin, ne? Die Landschaft zieht vorbei, man bekommt das Essen auf so Tabletts wie in der Business Class im Flugzeug, hat ein bisschen was davon, nur es ist eben Zugfahren und das ist ja auch super.
Genau, und dann sind wir plötzlich am Gare du Nord,
mitten
in Paris und wir steigen aus, sehen diesen herrschaftlichen Bahnhof und sind direkt im Trubel und sagen, wow, cool, ne? Also, weil wir wohnen ja auch im Zentrum von Köln, das muss man ja sagen, und wir fallen ja quasi so in den Zug im Hauptbahnhof in Köln rein und dann fährst du 3,5 Stunden, dann bist du plötzlich in Paris und denkst so, wow, wie ging das denn jetzt? Und eine völlig andere Welt und du stehst erstmal da und denkst dir, muss ich erstmal zwicken, dann, ach cool, wir sind jetzt
wir
in
sind
Paris.
Wir sind jetzt wirklich
ne?
in Paris. Und mein erster Eindruck, und ich glaube, euch ging es ja auch so, war, es war einerseits total voll, also nicht nur am Gare du Nord, sondern insgesamt in Paris. Köln kam uns danach fast leer vor und Köln ist auch sehr voll. Und trotzdem war die Atmosphäre irgendwie so total ruhig, fröhlich, entspannt. Also obwohl so viele Menschen unterwegs waren, war es null stressig, fand ich. Das war so ein erster Eindruck. Und im Gare du Nord war ich total überrascht, wie sauber das überall ist. Da habe ich so gedacht, okay, wenn jetzt jemand aus Paris nach Köln kommt, dann kriegt er erstmal einen kleinen Schock. Also das ist mir total aufgefallen am Anfang. Ne? Und dann sind wir da langgelaufen zur Metro und alles super ausgeschildert und haben uns erstmal Metro-Tickets gekauft. Es gibt nämlich ein super Metronetz in Paris. Also man kann alles perfekt mit der Metro erreichen. Und das auch super erklärt, ne, dass man Einzeltickets für 1,90 Euro kaufen kann und damit umsteigen kann in einer Zeitspanne von 2 Stunden. Und es gibt sogar eine App, wo man genau eingeben kann, ne, wo will ich hin, wo muss ich umsteigen, mit welcher Metrolinie die wohin fährt. Also sehr touristenfreundlich, wenn man sich da gar nicht auskennt. Das fand ich Wahnsinn.
Ja, das fand ich total gut. Also das Ticket heißt T+, ne, das haben wir immer genutzt. Ja. Das ist ermäßigt auch für Kinder. Und mit dieser App von den Verkehrsbetrieben da in Paris, die fand ich genial, weil wir mussten halt zu unserem Hotel, das war in der Nähe des Eiffelturms, da mussten wir halt hinfahren, dann gibst du da einfach den Namen ein, des Zielorts, und dann sucht die App quasi dir die beste Verbindung raus und sagt dir, pass mal auf, du gehst jetzt hier 100 Meter zur Metrostation, dann fährst du bis da und da, steigst um und bist in 28 Minuten da. Und das fand ich unheimlich serviceorientiert und das hat wirklich gut funktioniert. Und dann bist du auch nicht erstmal lost und musst dich orientieren. Das ist ja oft so in so großen Metropolen, musst du dich erstmal so ein bisschen mit dem Metrosystem vertraut machen. Das war alles easy going.
Ja, und es hat auch wirklich genauso geklappt, wie es da stand. Also wir waren dann wirklich in 28 Minuten in Tour Maubourg oder so ähnlich, unsere Station im 7. Arrondissement, also wirklich sehr zentral. Und das hat wirklich genauso geklappt. Und da fahren natürlich auch viele Leute mit der Metro, denn wenn man so ein gut ausgebautes Netz hat, dann kann man das ja auch super nutzen. Also ich glaube, das Längste, was wir mal auf eine Metro gewartet haben, waren so 4 Minuten oder so. Ne? Das kam einem dann schon echt lang vor. Oh, in 4 Minuten kommt die nächste Bahn erst. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das hier auch so ausgebaut wäre, dann würde ich auch öfter mal in Köln mit der Bahn fahren. Aber ja, wenn man da eine halbe Stunde steht, ist natürlich anders.
Ja, hier fährst du ja auch eher mit dem Fahrrad, was man in Paris übrigens auch super machen könnte, wenn wir jetzt zum Thema kommen, wie sind wir in Paris unterwegs. Ja. Das ist uns nämlich aufgefallen, dass das unheimlich fahrradfreundlich geworden ist, ne? Oder geworden ist gut, ich habe ja keinen Vergleich, aber wenn man das so mitbekommt,
da sind unheimlich... Also ich war schon mal da waren deutlich mehr Autos da und das ist schon ewig her, das war in den 90er Jahren. Also ich habe gedacht, boah, das ist ja total grün hier geworden, ne? Also so hatte ich es nicht in Erinnerung. Und wir haben doch irgendwann mal zu den Jungs gesagt, Jungs, was fällt euch an dieser Straße auf?
Genau.
Die war nämlich dreispurig und 2 sehr breite Spuren, eine Fahrradstraße in die eine Richtung, eine Fahrradstraße war so eine Allee in die andere Richtung und dann so eine kleine Minispur für Autos und da fuhren aber nur Taxen. Und da haben wir gedacht, ja, das wäre toll, wenn es in jeder europäischen Metropole oder in jeder Stadt so wäre.
Denn die Leute nutzen es dann auch. Ja. Ne? Und es gibt halt unheimlich viele Anbieter von Leihfahrrädern. Dann natürlich diese E-Scooter, die ich persönlich ein bisschen nervig finde, aber die werden da auch sehr gut genutzt. Und so E-Bikes zum Ausleihen. Das können auch übrigens Touristen machen. Wir fanden es jetzt für uns als Familie ein bisschen unpraktisch, weil die Fahrräder halt für Erwachsene sind, nicht für Kinder. Und dann wollten wir jetzt nicht da mit den Kindern auch noch rumfahren. Aber mit dem Fahrrad wäre es eigentlich auch noch super gewesen. Ja. Gerade bei so schönem Wetter. Und du kannst mit dem Fahrrad eigentlich alle Sehenswürdigkeiten super erreichen. Oder aber, so wie wir es gemacht haben, zu Fuß oder mit der Metro.
Ja, und nochmal kurz zu den fehlenden Autos. Am Anfang war uns das gar nicht so bewusst und dann haben wir es irgendwann gemerkt, so ja krass, wo sind denn die Autos? Und auch an so riesigen Plätzen wie Place de la Concorde oder so, das ist einfach total schön, wenn man so riesige Plätze hat, wo ganz viele Menschen sind, aber nur wenige Autos. Das fand ich total angenehm.
Ja.
Also sehr fortschrittlich.
Auf jeden Fall. Spulen wir wieder zurück. Wir kommen an in der Metro, steigen aus, gehen in Richtung unseres Hotels und plötzlich steht da am Straßenende, ragt so irgendwie sowas Riesiges, Leuchtendes empor und man denkt sich, ach, das hast du irgendwo schon mal gesehen.
Kommt mir bekannt.
Na? Und unser Hotel war ganz in der Nähe des Eiffelturms und den konnte man halt da schon sehen, der ragt natürlich hier über und du gehst diese Straßenschlucht entlang und dann strahlt er dir entgegen und du denkst so, wow, was für ein imposantes
und
Gebäude.
Und war so eine Lightshow auch, ne? Genau. Milan stand da erstmal mit seinem Instagram und hat 1000 Fotos gemacht und Videos und mittendrin, ne? Und dieses 7. Arrondissement, das war insgesamt total schön. Unser Hotel Amelie war in der Rue Amelie, also eine kleinere, ja, so ein Sträßchen, ganz ruhig. Und das fand ich genial, ne, dass wir so zentral gewohnt haben und sogar zum Eiffelturm zu Fuß gehen konnten, zur Seine zu Fuß gehen konnten, fast überall hin zu Fuß gehen konnten. Und trotzdem war es da total ruhig. Also ich habe super geschlafen, mitten in Paris.
Ja, das Hotel war super. Und es ist ja immer schön, wenn man halt vom Hotel aus direkt zu Fuß losgehen kann.
Ja.
Und da haben wir uns auf jeden Fall wohlgefühlt. Das war auch so ein nachhaltiges Hotel mit so einem Green Label. Da, ne, die hatten auch so verschiedene ökologische Konzepte. Es gab zum Beispiel ein wunderbares Frühstück. Das war
auf ungefähr 10 Quadratmeter oder noch nicht mal so ganz eng. Und trotzdem gab es alles. Das fand ich Wahnsinn, wie das hingekriegt haben. Ne?
Ja, vor allem als dann der beim Einchecken der Hotelkollege meinte, hier gibt's morgen Frühstück und zeigt uns da so ein Mini Eckchen und ich dachte, okay, wie soll das funktionieren? Es funktioniert, es war irgendwie so ein vertikales Frühstück eher so. Ja, ne?
Es war irgendwie genial.
Die hatten so Regale und da konntest du dann halt irgendwie verschiedene Marmeladen und
alles
Honig
Bio
und so.
Bio und frische Eier ja, und alles.
Genial gemacht ja. Und es hat irgendwie funktioniert und war
an
total
so kleinen
urig.
Bistrotischchen, ja. Ne, wo aber trotzdem alles drauf passte, das war genial. Und die Zimmer auch, also das Hotel ist über mehrere Etagen, ich glaube 3 Etagen. Und dann hat man so Zimmer, die sind jetzt nicht riesig, aber so, dass alles reinpasst und man gut Platz hat. Und mit so einer engen Wendeltreppe, die so hoch ging, ich fand das, also das Hotel war super cool.
Ja, und alle Zimmer waren individuell gestaltet. Ja, ne? Also ich
war so ein
ja nur,
Art-Hotel.
Wir haben 2 Doppelzimmer gehabt, ich habe ja nur die beiden Doppelzimmer gesehen, die waren jeweils irgendwie so unterschiedlich gestaltet, aber irgendwie ganz schön designt.
Ja,
und
bunt.
Ja, ja, da fühlt man sich wohl und es passte irgendwie zu Paris.
Passte
und
total.
Und ja.
Ja, und dann noch dieser Blick auf dieses Gässchen, ne? Also das war echt... Ja, und obwohl wir sind abends um 9 angekommen, bis wir dann im Hotel waren, war ja 9:45 oder so und eigentlich waren wir müde und kaputt von der Woche, aber wenn man mitten in Paris ankommt und von Weitem den Eiffelturm blinken sieht, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass man sich da nicht ins Bett legen kann, sondern denkt, okay, wir müssen jetzt nochmal raus, ne? Wir müssen losgehen, wir müssen nochmal zur Seine gehen, wir müssen so ein bisschen Paris-Luft schnuppern und ja, das fanden natürlich unsere Jungs auch super cool, ne? Noch abends um kurz vor Mitternacht durch Paris zu schlendern.
Ja, da sind wir auch wirklich direkt so eingetaucht und das musste so sein. Dann gehst du zur Seine, überquerst du die Seine auf so einer schönen Brücke, hast den Blick auf den Eiffelturm, da fahren auch so ein paar Schiffe, überall leuchtet es, überall sind Menschen unterwegs, es ist so eine friedliche und freundliche, fröhliche Stimmung. Es war Freitagabend, es war fast schon eine laue Sommernacht, alle waren draußen, das war richtig toll, da haben wir super Lust bekommen auf Paris und das steckt schon richtig an. Und ich glaube, das ist auch das vielleicht, was Paris ausmacht, diese Atmosphäre, was einen so packt.
Ja, und ich glaube, es waren ja total viele junge Leute unterwegs. Uns beide hat es so ein bisschen an, Andi und ich haben ja mal in Barcelona gelebt, nach unserem Studium, also mit Mitte 20. Und uns hat so ein bisschen daran erinnert, ne? Also diese Straßenschluchten, die Bebauung mit diesen Art Deco, Modernisme, wie auch immer, und die Cafés, die Metro-Schilder und so weiter und ganz viele Leute, die da irgendwie feiern, aber ganz ausgelassen sind. Und wir haben uns nur gedacht, so, wenn wir jetzt unsere Jungs wären, wir würden sofort planen, irgendwie unser Studium in Paris zu verbringen. Oder wir haben beide auch gedacht, so, ja, wenn wir jetzt 20 wären oder so, würden wir morgen hinziehen.
Das Leben ist noch nicht vorbei. Wir haben immer noch die Chance, irgendwann
mal
unsere Rententage in Paris
ansonsten
zu verleben.
Ansonsten fahren wir einfach noch mal mit dem Tagesbus hin.
Ja, genau,
hin.
Oder so.
Holen wir geht
uns
auch.
So ein Wochenendabo, vielleicht gibt's das ja.
Ja, genau.
So, jetzt sind wir in Paris angekommen, sind eingetaucht, haben den ersten Eindruck gehabt und haben eine gute Nacht verbracht in diesem wunderschönen Hotel Amelie. Haben lecker gefrühstückt und das Wochenende steht bereit. Paris steht bereit und jetzt geht's für uns los. Und da war es ganz sinnvoll. Wir haben nämlich uns für das Wochenende den Paris-Pass-Lip besorgt und City. Ne, es gibt verschiedene Pässe, das sind so City-Pässe, mit denen du verschiedene Attraktionen besuchen kannst. Wir hatten eben die Kategorie City, die dauert gilt für 2 Tage und da hast du 5 Attraktionen in diesem Pass. Du kannst aus unzähligen verschiedenen Angeboten auswählen. Eigentlich sind da alle großen Sehenswürdigkeiten und aber auch Aktivitäten, wie zum Beispiel Fahrradverleih, ne, oder eine Seine-Rundfahrt, verschiedene, sind da halt alle integriert. Und dann kannst du dir in der App aussuchen, okay, ich suche mir die aus. Und ja, dann kannst du da halt dann eben mit diesem Pass, halt brauchst du kein Ticket mehr, es ist alles digital und kannst dich dann da anmelden.
Ja, und das solltet ihr auch auf jeden Fall tun, weil manche Sehenswürdigkeiten, da muss man sogar vorher einen Slot buchen. Und das macht auch echt Sinn, ne, dass man vorher guckt, wann ist da noch was frei und dann drumherum planen kann. Ne? Bei solchen Attraktionen wie zum Beispiel dem Louvre, da muss man das, ne? Da ist es vorgesehen und deshalb guckt es euch vorher an. Man kann es auch schon ein paar Tage vorher buchen, ne? Nicht erst an dem Tag selbst.
Genau, manche, da kannst du einfach das reservieren und dann gehst du spontan hin. Oder aber wie du jetzt gerade sagst beim Louvre, da ist halt so ein Andrang, ne? Da haben wir dann, glaube ich, gesagt, okay, Samstag 12 Uhr.
12 Uhr.
Wir sind da im Louvre. So, jetzt haben wir aber morgens. Und was machen wir bis 12 Uhr? Wir müssen irgendwie die Zeit in Anführungsstrichen totschlagen bis zum Louvre. Also sind wir erstmal losgestiefelt und zwar
ist
wieder
zum... Ist ja auch eher ein Luxusproblem,
genau,
ne? Die Zeit bis um 12 in Paris totschlagen.
Genau. Dann sind wir wieder zum Eiffelturm gegangen. Der war wirklich nur ein paar Straßen weiter, um den mal jetzt bei Tageslicht anzuschauen. Und dann sind wir quasi unten drunter durchgegangen. Du stehst halt davor und siehst nur, wie der nach oben ragt und denkst du, wow, das ist schon...
Ja, ist ja 300 Meter hoch, ne? Und wenn du da vorstehst, das ist schon sehr eindrücklich, ne? Also ich finde ihn von Weitem in Paris, man sieht ihn ja überall, ne? Ist so ein bisschen wie in Köln mit dem Dom, also überall sieht man den Eiffelturm. Und beides ist schön, ne? Ihn von Weitem zu sehen, im Hellen zu sehen, im Dunkeln angestrahlt zu sehen, mit der Seine davor, mit den Booten davor, eigentlich von überall, ne? Mit Grün davor. Ich weiß gar nicht, wie viele Eiffelturmfotos wir gemacht haben, einige. Und es ist aber auch total schön, wenn man dort ist. Also man sollte auf jeden Fall mal hingehen.
Ja, kriegst du einen steifen Nacken, wenn du davor stehst. Und je näher du dran bist, desto schlechter kannst du natürlich fotografieren, weil genau. Du kriegst den gar nicht drauf. Wir sind dann über die Seine gegangen, da gibt es da so Springbrunnen, Fontänen, da haben wir von da aus mal so ein bisschen einen Blick drauf geworfen und sind da so ganz gemütlich, so kreuz und quer durch dieses Viertel in Richtung Champs-Élysées gegangen, weil da war eine Sehenswürdigkeit, die war den Jungs sehr wichtig. Und dann haben wir gesagt, okay, pass mal auf, zur Einstimmung auf den Louvre gehen wir vorher mal in den Nike Innovation Store.
Ja, den hatten sie wohl schon vorher irgendwo entdeckt, ja. Auf TikTok oder so. Und das Gebäude war auch beeindruckend, muss man schon sagen. Und wir waren so naiv, dass wir gedacht haben, okay, wir gehen da mal so eine Viertelstunde gucken. Das ist schwierig, also man sollte ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wir sind dann hinterher nochmal wiedergekommen, weil man da irgendwie über mehrere Etagen, da kann man dann noch seine Customize-Shoes, keine Ahnung, sich selbst designen. Und es ist einfach, selbst wenn man nichts kaufen will, cool zu gucken. Und für Jugendliche oder Kinder auch auf jeden Fall ein Highlight. Und nicht nur der Store, auch nebendran, überall gibt's da coole Sportgeschäfte, wo sie gucken wollen. Und das hat auch Spaß gemacht. Sind wir da in so ein paar Läden, sind ein bisschen durch die Shoppingmeile geschlendert auf der Champs-Élysées.
Ich fand es sehr sympathisch, als wir rauskamen aus dem Nike Innovation Store, dass uns Arsène Wenger begrüßt hat. Ich weiß nicht, vielleicht die Fußballfans unter euch, die werden den Namen kennen. Arsène Wenger war lange Jahre und viele Jahre Trainer von Arsenal London und da kamen wir raus und sind ihm quasi in die Arme gerannt. Habe ich mal kurz Hallo gesagt, wir haben ein Foto gemacht, uns einen schönen Tag gewünscht. Das fand ich sehr sympathisch, dass Paris uns da auch das ermöglicht hat und irgendwie arrangiert hat, dass wir da auch von der Prominenz begrüßt worden sind. Und dann mussten wir uns aber beeilen, denn der Louvre wartete. Da sind wir mit der Metro, zack, rüber zum Louvre.
Man hätte auch laufen können, aber angesichts der Zeit, die wir ja jetzt in diesen Sportgeschäften schon verbracht hatten, sind wir dann mit der Metro gefahren, genau.
Ja, ich bin da relativ selbstbewusst, sind wir dann am Louvre ausgestiegen und dann in diesen Innenhof gegangen, wo diese berühmte Glaspyramide steht, weil wir hatten ja reserviert, 12 Uhr, auf geht's, rein. Es waren wohl auch noch andere Menschen da, die auch um 12 Uhr reserviert hatten. Und da war eine relativ lange Schlange.
Ich weiß es nicht, vielleicht haben die ja auch schon für 10 reserviert
Keine Ahnung.
Erst für 2. Auf jeden Fall stand da eine sehr große Menschenmasse.
Das
kann man schon sagen, oder?
Genau, ja. Waren doch einige Menschen. Und wir haben dann so eine Dame gefragt, die da arbeitete, weil wir haben ja reserviert, ne, ob das jetzt irgendwie was bedeutet oder ob wir da jetzt irgendwie schneller reinkommen. Dem war wohl erstmal nicht so.
Ja, genau. Und dann sah sie aber unsere enttäuschten Gesichter und irgendwie haben wir nochmal nachgefragt und wir haben schlauerweise auf Französisch gefragt und dann sah ich schon in ihrem Gesicht, sie hat irgendeine Info, wo sie gerade überlegt, ob sie uns die geben soll oder nicht. Sie hat sie uns gegeben. Und
die geben wir euch jetzt weiter. Die,
genau. Aber also, passt auf. Ihr geht in das Shopping Center Karussell, fahrt mit der Rolltreppe ins Untergeschoss und von dort aus gibt es einen Eintritt zum Louvre.
Einen unterirdischen Eintritt, das Shoppingcenter ist genau daneben. Ich keine Ahnung, da stand
und da stand niemand.
Ja, 3 kamen hinter uns her. Dann sind wir da reingegangen und waren dann quasi in dieser Empfangshalle und waren deutlich schneller drin als die anderen Menschen. Haben unseren Plan geholt, weil das ist tatsächlich sehr wichtig.
Ja, den braucht man.
Du kannst dich Stunden, Tage lang im Louvre aufhalten.
Ja, also ihr solltet, wenn ihr jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr in Paris verbringt, sondern ein Wochenende oder eine Woche, dann solltet ihr euch vorher überlegen, was will ich sehen im Louvre. Man kann sich natürlich auch so ein bisschen treiben lassen, aber wenn man zum Beispiel, ne, so wie wir, sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall zur Mona Lisa, und ich glaube, das will eigentlich jeder, der mal im Louvre ist, dann, dass man das wirklich weiß, ne, wo muss ich da hin, wo gehe ich hin, am besten den Menschenmassen folgen.
Genau, und so haben wir uns einen Plan gemacht, haben gesagt, okay, wir wollen halt so die italienische Malerei anschauen, die französische Malerei, wollen uns auch noch ein paar griechische Statuen angucken und die Abteilung Ägypten. Also ihr seht, das ist auch schon deutlich vielseitiger. Alles. Vielseitiger, als man eigentlich denkt. Man verbindet ja auch mal nur die Mona Lisa, aber es gibt halt auch eben Ägypten, Griechenland und so weiter, antike Gegenstände. Und es war schon gut besucht. Aber, und das war meine Überraschung, es war nicht voll. Also es waren halt Menschen da, aber es war nicht stressig, es war angenehm. Man hatte Zeit und Muße, sich auch die Bilder anzugucken, es gab kein Gedränge. Also ich fand es tatsächlich überraschend angenehm und entspannt, selbst in dem Raum, total, wo die Mona Lisa hängt.
Ja, und selbst, also ich musste dann mal, ne, die Zeit, die wir vorher gespart haben, weil wir nicht anstehen mussten, die haben wir dann da drin leider wieder verloren, weil ich mal auf Toilette musste und bei der vermeintlichen Damentoilette, was sich hinterher herausstellte, eine Familientoilette war, eine riesige Schlange war und es überhaupt nicht voranging. Hinterher habe ich auch verstanden, warum. Es war eine Familientoilette und zwar nur zwei und da standen aber ungefähr 50 Frauen an, die es nicht verstanden haben, so wie ich auch. Und es war aber irgendwie keiner genervt oder, also das fand ich Wahnsinn. Ich habe noch so eine nette Italienerin in der Schlange hinter mir kennengelernt. Wir haben uns dann Spaß gemacht, dass es irgendwie keiner verstanden hat, was es mit diesen Toiletten auf sich hat. Und so war insgesamt die Stimmung, fand ich dort und in Paris, ne? So total fröhlich.
Fröhlich, ausgelassen. Ja. Ne? Man kam ins Gespräch.
Ja. Ne? Ja. Und null nervig bei so vielen Menschen auf einen
Haufen. Fast wie in Köln. Wo man immer mit jedem ins Gespräch kommt und plauscht.
Genau, wo die Leute auch nie aggressiv sind.
Trink doch eine mit.
Ja, genau.
So, nach dem Motto.
Ja.
Ja, und dann, ich fand es spannend, die Mona Lisa einmal anzuschauen. Hm? Dann ist dann tatsächlich so ein kleines Drängelgitter, so wie am Flughafen, dass man so ansteht und dann so in Zickzack da zur Mona Lisa geleitet wird. Was ich immer so ein bisschen absurd fand, war, dass sich, glaube ich, kein Mensch da einfach hingestellt hat und die Mona Lisa angeschaut hat.
Nee.
Sondern die haben alles Selfies gemacht, Fotos gemacht und das war so ein reges Treiben, das war ganz amüsant.
Ist auch interessant, von der anderen Seite mal ein Foto zu machen, nicht auf die Mona Lisa, sondern die Selfie-Leute zu fotografieren, wie sie alle da stehen.
Also da war etwas Andrang, aber das ist ja auch gerechtfertigt bei dem Bekanntheits- und Berühmtheitsgrad dieses Gemäldes. Das war aber sonst wirklich nicht so. Wir sind dann weitergegangen und ich überlege die ganze Zeit, wie dieses Bild heißt, dieses, wo die Freiheit, Dame, barbusig mit der Frankreich-Fahne da emporsteigt, war auch auf Cover vom Coldplay-Album mal drauf.
Ja, wie
aber
heißt es nochmal?
Es fällt mir nicht ein. Das haben wir uns angeschaut, da sind wir noch weitergegangen in die griechische Abteilung, haben uns da die Venus von Milo angeschaut, sind dann weiter zu den Ägyptern gegangen, da gab es dann ganze Tempelanlagen, ne, und Statuen, also es war richtig imposant, da waren halbe Pyramiden waren da aufgebaut, das war uns gar nicht so bewusst, ne, das war schon Wahnsinn und ja, da haben wir gut Zeit verbracht, aber es war total spannend und die Jungs waren auch sehr interessiert und hatten auch ihren Spaß daran.
Auch, ne, die Decken, ne, Deckengemälde, übrigens, die Freiheit führt das Volk, französische Revolution.
Ah, stimmt, ne? Genau, Freiheit erwähnte ich, ne, genau,
ja, irgendwie zwischen, genau, ja. Und, was ich auch überraschend fand im Louvre ist, dass es da ganz viele Cafés, so Snackstationen gab mit wirklich leckeren Snacks. Also nicht nur die obligatorischen Baguettes oder ne irgendwelche Toasts, sondern auch ganz leckere Salate und Smoothies. Also das war fand
so
ich
Bowls,
super.
Ne?
Genau, so Bowls. Da haben wir uns eingedeckt und sind dann aber rausgegangen, weil das zum Essen doch ein bisschen voll war drin und wir danach irgendwie das Bedürfnis hatten, mal wieder an die frische Luft zu kommen. Und da kann man super im Innenhof des Louvre sitzen, da wo die Pyramide ist und das solltet ihr auch tun, denn das ist sehr amüsant, wenn man da sitzt. Das ist nämlich so ein Brautschau-Hotspot. Da kamen, ich weiß gar nicht, wie viele Brautpaare waren es, die wir gesehen haben?
Einige.
Also fünf bestimmt. Und am faszinierendsten waren unsere Jungs von der Braut, die unter ihrem super schicken Brautkleid Pantoffeln trug.
Ja, die kommen dann dahin mit einem Profi-Fotografen, der dann Fotos von denen macht vor dem
Wir Ufer. Mit unseren Bowls im Hintergrund.
Ja, genau. Und da waren auch welche, die hatten auch noch 20 Brautjungfern dabei, weißt du noch? Die haben eine ganze Entourage dabei gehabt.
Ja.
Das ist also auch ein netter Effekt, auch einfach mal zu schauen und zu sehen, wie so Hochzeitsfoto Shootings mit Louvre vor sich vonstatten gehen.
Ja, also man kann da lecker essen mit Brautschau im Hintergrund.
Genau, und dann haben wir danach gesagt, so gut gestärkt, komm, wir wollen noch ein bisschen was erleben. Wir hatten von einer Freundin gehört, dass es da ein ganz, ganz spannendes Museum gibt. Und da hat uns eigentlich fast mehr das Gebäude gereist, ja, ne, als das Museum an sich. Und da sind wir dann zu Fuß hingegangen und ja, über die Seine, über Pont-Neuf rüber. Mhm. Ne?
Genau, und das ist die Grande Galerie de l'Evolution, also ein Naturkundemuseum im Prinzip. Und schon der Weg dorthin ist toll, ne? Immer an der Seine entlang, am Seineufer, dann kommt man durch so verschiedene Viertel, wo es so, das war mir vorher auch nicht so bewusst, obwohl ich ja schon mal in Paris war, dass es so hügelig ist, ne? Geht's mal berghoch, bergrunter. Und dann sind wir zwischendurch auf dem Weg noch in so kleinen Lädchen vorbeigekommen. Ne? Der Milan musste noch für eine Klassenkameradin ein I Love Paris T-Shirt kaufen, das mussten wir noch besorgen. Dann waren aber auch so ganz viele so kleine Lädchen mit so Papierkram und so. Also so ganz schönes Viertel, wo man einfach auch so rumschlendern kann. Und dann sind wir bei dem Jardin des Plantes angekommen und da liegt nämlich auch die Grande Galerie de l'Evolution. Also so ein botanischer Garten, riesengroß, wunderschön und dann eben das Gebäude.
Und auch da kann man erstmal verweilen, ne, ja, sich im Schatten ein bisschen ausruhen, wunderschön und dann ja in diese Galerie gehen. Und das ist eine riesige Halle, ja, hat mich so ein bisschen an
also
das
ein historisches Gebäude
genau,
ist es, ne?
An das Museum König, so inhaltlich, was es in Bonn gibt. Da sind halt unheimlich viele ausgestopfte Tiere, da sind Walskelette, aber auch Elefanten, Giraffen. Also, und das Ganze ist eine riesige Halle und mit Galerie außenrum. Du kannst halt die ganzen verschiedenen Stockwerke bewandern und hast aber von überall auch einen Blick in diese riesige Halle und die einfach mega imposant ist. Es ist alles sehr düster, aber mit so Farbeffekten und die ändern sich die ganze. Also die ganze Grundfarbstimmung des Lichtes ändert sich immer so wie so ein Verlauf, ne?
Ja, und das ist total geil. Also die Decke ist verglast. Und das Ganze wird in verschiedenen Farben angestrahlt. Als wir reinkamen, war es total dunkel. Ich so, ist ja total duster, wie soll man denn hier die Sachen angucken? Und dann so, okay, es ändert sich. Von dunkelblau auf rot, auf gelb. Und das alleine ist schon total faszinierend. Und ich muss gestehen, ich habe mir dann die Tiere kaum noch angeguckt, weil ich so begeistert von der Architektur dieses Gebäudes war.
Ja, und da sind wir mit unserem Parslip City ohne Probleme reingekommen. Da sind wir hingegangen, haben kurz auf unser Ticket gecheckt und dann konnte ich das im Handy zeigen. Da sind wir direkt reingekommen, auch über die Fastlane, ne, und mussten nicht noch normal anstehen. Also hat sich das zum Beispiel super gelohnt. Da sind wir problemlos reingekommen.
Und Kinder sind übrigens in fast allen Museen ohnehin kostenlos. Ne? Bis zum Alter von, ich glaube, 26 sogar oder so. Ne? Also muss
auch,
man nicht bezahlen.
Also das finde ich super. Dass das
finde ich auch sehr großzügig.
Die Kinder da alle gratis reinkommen. Und Kinder ist dann auch nicht nur bis 11 oder so. Also, wie gesagt, das ist Studenten dann auch noch, ne? Ins junge Erwachsenenalter rein. Ne?
Genau. Ja, und dann haben wir noch kurz überlegt, die Jungs, ne, im Jardin des Plantes ist auch die der Zoo, die Menagerie. Da haben wir noch kurz überlegt, ob wir das noch in unseren Plan einbauen. Aber wir dachten, nee, kommt Jungs, Zoos gibt's in fast jeder Stadt. Wir wollen noch ein bisschen mehr Paris-typische Dinge sehen. Und das haben sie dann auch verstanden. Wobei es bestimmt toll wäre, ne? Also wenn man ein paar Tage mehr in Paris hat, könnte man das auf jeden Fall noch gut dranhängen.
Auf jeden Fall. Aber wir haben sie erstmal mit einem Crepe gelockt, ne? Ja, das stimmt. Wetter war so schön und das ganze Leben fand auf der Straße statt. Und es war einfach wunderschönes Wetter. Dann haben wir uns in eine Creperie gesetzt, haben lecker Crepe gegessen, was getrunken.
Haben die Jungs ja schon fast wieder beschwert, dass es zu warm ist.
Ja, die wollten im Schatten sitzen. Aber da stehen ja auch überall Bäume. Ja. Es ist also wirklich unheimlich grün auch, ne?
Ja.
Also sind wir halt in den Schatten gerutscht. Also die Jungs zumindest haben ihre Tischhälfte rübergezogen, haben lecker Crepe gegessen, waren dann wieder gut gestärkt und weitergezogen zum Place de la Concorde. Den hatten wir eben schon erwähnt, ne? Dieser große zentrale Platz, wo überraschend wenig Verkehr los war. Mhm. Und wir konnten es auch schon ganz gut vorstellen, denn das ist ein ganz zentraler Punkt. Denn es ist ja 2024, finden ja die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Und da spielt der Place de la Concorde eine ganz entscheidende Rolle. Denn, so haben wir erfahren, finden da einige Wettkämpfe statt. Und das finde ich ja wirklich ganz cool.
Vor allem in Sportarten, die unsere Jungs so interessieren. Ne? Sowas wie Basketball, Skateboarding, BMXen. Und das kann man sich da echt schon gut ausmalen, wie das da mitten in der Stadt stattfinden wird.
Ja, aber das finde ich vom Konzept her wieder gut. Weil man kennt es ja auch, dass man halt unheimlich viele Sportstätten irgendwie so außerhalb der
was
City
mit der Stadt gar nichts zu tun
aufbaut.
Hat.
Und das ist ja wirklich der zentrale Platz. Und das sind ja auch alles temporäre Anlagen. Also die nicht einfach gebaut werden, danach irgendwie verfallen, so wie man es manchmal kennt, sondern die werden da halt dann aufgebaut mitten in der City und das muss auch bestimmt toll sein. Ja. Könnten wir vielleicht auch mal wieder hinfahren.
Ja,
ich hätte
auch
Lust, mal so einen olympischen Spirit einzuatmen und das mal zu erleben. Ne? Und,
ja,
und
das ist halt so genial, mitten in der Stadt, direkt an der Seine, super.
Wieder ein super Stichwort, denn von Place de la Concorde.
Genau, ich wollte überleiten.
Ach, das hast du extra gemacht.
Ja, ich hab dir das Stichwort so zugespielt.
Genau, dann sind wir eben an der Seine entlang gegangen. Da gibt's ja auch durchgängig so Wege und da sind wir halt dann lang gegangen und dort fährt unter anderem ein Kreuzfahrtschiff ab. Also ein Kreuzfahrtschiff, so nennen die das Cruise, also diese Sehenswürdigkeit oder Schiffsrundfahrten, so heißt es, ne?
Genau, Bateau Mouche, mit der Gesellschaft sind wir gefahren, also auch in unserem Pass enthalten. Und die fahren alle halbe Stunde los und man sitzt da an Deck
auf
in der Abendsonne, auf dem Sonnendeck und kann die Füße mal so ein bisschen hochlegen, denn wir haben, meine Smartwatch hat es mir verraten, am Ende des Tages hatten wir, ich glaube, 16 Kilometer zurückgelegt, obwohl wir ja auch einiges mit der Metro gemacht haben. Aber irgendwie bei so kürzeren Strecken haben wir dann gedacht, komm, das Laufen war ist nicht so weit. Und das merkt man dann auch irgendwann. Ne? Und deswegen war es schön, dann so am Abend mal gemütlich an Bord zu sitzen und sich einfach so ein Stündchen oder eine Stunde 10 war es, glaube ich, durch Paris schaukeln zu lassen über die Seine und alle Sehenswürdigkeiten an der Seine einfach von Deck aus zu sehen.
Das war auch wieder eine tolle Atmosphäre. Wir sind da lang gefahren und man muss ja irgendwie sagen, gefühlt saß ja ganz Paris am Seineufer. Da überall junge Leute, alle. Die saßen am Ufer, haben Picknick gemacht, haben gegessen, getrunken, haben Musik gemacht. Es gab Leute, die haben getanzt. Da gab es irgendwie so mehrere Menschen, die haben dann, das war so ein Tango-Veranstaltung, die haben dann am Ufer getanzt und dann haben wir oder die ganzen anderen Fahrgäste auch immer gewunken und ich
nicht
dachte
nur
mir,
Kinder, auch Erwachsene. Ne,
und dann haben die aber auch alle zurückgewunken. Also ich dachte mir, okay, wenn jetzt so der normale Paris-Einwohner mal an der Seine ist, dann ist er genervt, wenn er zum hunderttausendsten Mal so ein Touristenschiff vorbeifährt. Nein,
ja,
die
nicht.
Hatten sich alle gefreut.
Manche haben sogar Kusshände zurückgeworfen.
Also es war, ich kam mir vor, wie so im Karnevalszug, man winkt zurück und wir fahren
und wir haben noch nicht mal
vorbei,
Kamelle geworfen. Ne?
Und es war einfach eine unheimlich nette, ausgelassene, positive Stimmung. Und wir dachten, ach komm, ich hätte jetzt auch Lust, einfach mich gleich zuzusetzen ans Ufer und einfach den Abend und die Sonne zu genießen.
Ja.
Und es war total fröhlich.
Ich glaube, das war wirklich das, was uns an Paris, abgesehen von den Sehenswürdigkeiten, am meisten umgehauen hat. Ne? Diese Atmosphäre, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, dass in so einer riesen Metropole die Leute so fröhlich und ausgelassen sind. Das fand ich echt... Und das war am meisten, haben wir das gemerkt, auf der Seine-Rundfahrt, fand ich wirklich.
Ja.
Alle winken und ja, hallo. Und also das war echt unglaublich. Ja, und da sind wir dann eine Stunde 10 in beide Richtungen gefahren von diesem Ablegeplatz aus. Und da sieht man einiges an historischen Gebäuden und kommt überall vorbei. Und es gibt eine Durchsage immer zu allem, was man sieht. In, ich glaube, 4 oder 5 Sprachen sogar. Also irgendeine Sprache ist dabei oder mehrere, die man auf jeden Fall versteht. Und ja, das war nochmal eine coole Abwechslung zu dem vorher mal rumlaufen, da einfach mal zu sitzen und sich so ein bisschen rumchauffieren zu lassen.
Ja, und der Höhepunkt war natürlich dann wieder am Ende, dass man zufälligerweise am Eiffelturm vorbeigefahren ist. Es dämmerte bereits. Mhm. Ne? Und es war so eine schöne Stimmung.
Ja.
Ja, und dann sind wir ausgestiegen und ich weiß es nicht, von unserem Bootsanleger war die Champs-Élysées gar nicht so weit und plötzlich waren wir wieder im
waren wir schon wieder da.
Nike Innovation Store.
Ja, genau.
Und wir haben dann mit den Jungs vereinbart, es gab da so ein bestimmtes Paar Basketballschuhe, das Begehrlichkeiten geweckt hatte und da die Jungs Schuhe brauchten, beziehungsweise einen Pulli, haben wir gesagt, komm, dann nutzen wir die Gunst der Stunde und kaufen hier im Store etwas ein. Da waren die Jungs auch ganz selig.
Mhm. Und haben es auch ohne zu murren weiter durch Paris getragen.
Genau.
Es war übrigens mittlerweile schon Abend. Ne? Ja. Also diese Läden haben bis, ich glaube, 9 oder 10 auf. Mhm. Und so spät war es dann auch mittlerweile schon. Wir haben dann auch gedacht, okay, eigentlich müssten wir mal zu Abend essen. Aber irgendwie waren wir noch so voller Tatendrang, dass wir dazu noch gar nicht gekommen waren. Und wir hatten uns ja auch zwischendurch mal mit dem Crepe gestärkt. Und wir hatten nämlich auf jeden Fall noch einen Punkt an dem Tag vor. Man kann ja auf den Eiffelturm gehen oder fahren. Nur haben wir uns gedacht, wenn man das tut, dann ist man da oben und hat eine super Sicht über ganz Paris. Aber eine Sache sieht man nicht und das ist der Eiffelturm. Und deswegen Und weil man das schon sehr, sehr früh vorreservieren muss im Eiffelturm, haben wir gedacht, wir machen es ganz schlau. Wir fahren zum Arc de Triomphe und gehen da hoch und haben vom Arc de Triomphe einen super Blick auf den Eiffelturm. Und so war es auch.
Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass man da draufsteigen kann. Aber unsere Paris City Parslip App hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man da draufsteigen kann. Aber das ist doch die Gelegenheit. Und da wir eher in der Champs-Élysées waren, waren das nur noch ein paar Meter, dann gehst du so unterirdisch. Dachte mich, wie kommen wir bei diesem Kreisverkehr, wie kommen wir da rüber in die Mitte auf den Arc de Triomphe? Ah, es gibt aber eine unterirdische Unterführung. Und dann gehst du dann da halt irgendwie über Wendeltreppen hoch und es gibt keinen Aufzug. Also da,
ja, da habe ich kurz gedacht, oh Gott,
da hoffentlich ist schaffen wir das geworden jetzt noch. Ne?
Und, ne, mit den, wir hatten Hunger, es ja. War abends 9:30, aber es ging.
Es dauerte ein bisschen, aber dann kommst du oben an und es war gerade blaue Stunde. Und du guckst halt rein und du siehst halt in alle Himmelsrichtungen, weil der Arc de Triomphe, da kommen ja die diverse Straßen an und das ist ja wie so ein zentraler Punkt, wo so sternförmig alles abgeht und du kannst in alle Richtungen gucken, du kannst die Champs-Élysées lang gucken.
Es wird auch alles erklärt, ja. Ne, was du wo siehst.
Du siehst halt dann, guckst bis zum Place de la Concorde, du kannst die Seine entlang gucken, du siehst im Hintergrund ganz weit Sacré-Cœur.
Und dieses Businessviertel im Hintergrund, alles.
Und natürlich den wunderbaren Blick auf den erleuchteten oder strahlenden Eiffelturm. Das war schon toll. Und das Ganze halt eben kurz nach Sonnenuntergang, wo der Himmel so schön dunkelblau leuchtet.
Ja, das war wirklich genau die richtige Zeit. Und dann haben wir unseren Hunger auch vergessen und unsere müden Füße. Denn das war es echt allemal wert.
Ja, auf jeden Fall. Also können wir absolut empfehlen. Und es war überhaupt nicht stressig. Es war ganz entspannt. Es war nicht voll. Und das war die perfekte Zeit. Also, wenn ihr einen guten Aussichtsturm sucht, Arc de Triomphe, the place to be.
Genau. Ja, und das war's dann an unserem Samstag. Ne? Also, irgendwann haben wir da noch was gegessen. Ich glaube, so gegen 23 Uhr. Und das war's dann auch abends. Ne? Waren wir irgendwie um Mitternacht in unserem Hotel zurück und haben wie die Babys geschlafen.
Ja, ich hatte eine Blase. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Also nehmt auf jeden Fall bequeme Schuhe mit. Ja, genau. Also nehmt bequeme Schuhe mit, denn man läuft. Also und das ist auch gut so, aber ich war etwas überrascht. Aber ich habe das natürlich ohne Probleme weggesteckt, denn am nächsten Tag wollten wir wieder ein wenig zu
Fuß
gehen.
Wollten wir weiterlaufen.
Genau. Und da muss halt dann auch, das muss halt dann funktionieren. Wir sind dann ausgecheckt und hatten natürlich unsere Klamotten mit und sind dann zum Gare du Nord gefahren, denn da gibt es Schließfächer, überwachte Schließfächer. Da haben wir unsere kleinen Koffer und Taschen reingepackt.
Ja, gibt's so verschiedene Größen. Wir haben so ein mittelgroßes genommen und da passte unser gesamtes Gepäck rein.
Genau. Und von da aus, weil wir schon in der Gegend waren, sind wir dann deinem Tipp gefolgt.
Ja, genau. Also ich hatte noch so ein paar Dinge in Erinnerung, als ich das letzte Mal in Paris war, ungefähr Mitte oder Ende der 90er Jahre, als eine Freundin von mir dort ein Jahr lang als Au-pair gearbeitet hat. Und was mir wirklich noch total in Erinnerung war, war der Friedhof Père Lachaise. Und da sind wir mit der Metro hingefahren und das ist einfach, ne, nachdem wir den ersten Tag eher so in der Stadt mittendrin verbracht haben, haben wir uns da nochmal ein bisschen andere Ecken von Paris angeguckt und das ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Ja, so ein riesiger Friedhof, der wirklich so einen gewissen Charme hat, weil es halt einfach unheimlich viele alte Gräber gibt und wenn man da mal auf die Steintafeln guckt von diesen Gruften, diesen Aufbauten, da siehst du, das ist schon richtig historisch, aber es gibt auch immer wieder neuere Gräber zwischendurch und ich glaube, dafür ist der Friedhof bekannt, der hat so einige
berühmte Persönlichkeiten, die dort liegen? Oder was willst du sagen?
Ja, ich hatte gerade nach dem richtigen Begriff, ich wollte Bewohner sagen, aber es ist so nicht
Bewohner
korrekt.
Bewohner hatte auch, also da leben ganz viele Tiere.
Genau, Füchse leben da, ne? Also da gab es auch so Schautafeln, so welche Tiere auf dem Friedhof leben, mitten in der Stadt, total spannend. Ne?
Ja, genau, also ihr könnt da auch hingehen, wenn ihr euch nicht für die Gräber interessiert, ist es schon allein wegen der Natur auch total schön, ist super grün.
Und so richtig verwunschen und so, ne? Ja. Ja, und wir haben uns dann so ein paar Gräber ausgesucht, es gibt da, man kann am Eingang, kann man sich so eine Karte kaufen, aber es ist eigentlich gar nicht notwendig, weil es gibt auch große Schilder mit so einem Plan. Da kannst du dir halt die Nummern merken. Wir haben uns einfach abfotografiert und haben dann so gesagt, komm, wir gehen einfach mal so zu so ein paar Gräbern hin und machen mal eine Runde. Sind zum Grab von Frédéric Chopin gegangen. Aha. Und dann ganz berühmt, ich glaube, das ist auch eines der meistbesuchtesten Gräber. Und ich glaube, Jim Morrison hat sich da auch die perfekte Stadt in Anführungsstrichen zum Begrabensein ausgesucht. Denn ja, das ist eines der berühmtesten Gräber und meistbesuchtesten Gräber von Jim Morrison. Ne?
Ja.
Also immer noch, reichlich geschmückt mit irgendwelchen Zeichnungen und bunten Sachen, aber dieses Mal auf jeden Fall auch schon seit vielen Jahren abgesperrt, weil
Das war damals nämlich noch anders, als ich da war. Aber immer noch sehr, ja, mystischer Ort einfach, wenn man da hingeht. Wir wollten eigentlich noch Edith Piaf besuchen, die dort auch begraben liegt. Aber das war am ganz anderen Ende des Friedhofs. Und dann haben wir uns eher entschieden, uns noch so ein bisschen über den Friedhof treiben lassen. Und das war auch schön. Also sind da einfach so, ne, wo es uns gerade hin verschlagen hat, so ein bisschen rumgeschlendert. Und auch da könnte man mindestens einen ganzen Tag verbringen. Ist wirklich riesig, Père Lachaise.
Ja, und dann waren wir halt eben da in der Gegend, sind dann wieder zurück zum Paris du Nord gefahren. Und das liegt ja genau ganz in der Nähe des Viertels Montmartre.
Genau.
Das ist ja auch sehr berühmt. Mhm. Und ich habe so eine Vorstellung gehabt und dachte, komm, lass uns doch einfach mal da durchspazieren, diesen berühmten Berg, Sacré-Cœur anschauen und einfach so ein bisschen auch da die Atmosphäre einsaugen. Ne?
Ja, ist natürlich super touristisch, kann man sich vorstellen. Ne? Montmartre, würde ich denken, steht rangiert auf den Attraktionen von Paris ziemlich weit oben. Da sind Leute aus aller Welt, die da hinkommen. Und auch da ist aber so eine entspannte Atmosphäre. Ne? Super wuselig, super voll, ganz viele Touristen, Souvenirläden überall. Aber irgendwie ist es auch, ja, passt irgendwie. Ne? Man lässt sich da so durchtreiben und dann sieht man schon im Hintergrund, okay, da liegt Sacré-Cœur.
Aber es ist ja auch immer so, das ist ja das Interessante bei so touristischen Hotspots. Da gibt es so diese eine Straße, die führt den Berg hoch oder die Treppen dann hoch zu Sacré-Cœur. Und da ist alles voll. Und dann gehst du so 50 Meter nach links oder rechts.
Und da ist keiner.
Da ist dann keiner mehr. Und deswegen, Da sind wir halt lang gegangen. Da kannst du auch wirklich durch dieses schöne Viertel lang gehen. Dann gibt es halt diese steilen Treppen, die man auch so kennt, die dann hoch, auch von der anderen Seite hoch auf den Berg führen, wo du einfach mal langlaufen kannst und hast dann deine Ruhe. Dann findest du auch ganz coole Graffitis oder
Street Art Pieces. Genau, da siehst du heute noch, dass es ein Künstlerviertel war und auch noch ist. Und ja, es ist schön, da lang zu gehen.
Also man muss nicht unbedingt dann über die Hauptstraße und diese Haupttreppe gehen, wo halt eben es einfach viel Betrieb ist. Man kann es auch anders genießen. Und wenn man will, gibt Paris einem auch da die Möglichkeit, das so zu erleben. Ne?
Und wenn man da oben ist, also wir haben Sacré-Cœur jetzt gar nicht von innen besichtigt, aber der Ort ist einfach schön. Ne? Da hat man nochmal einen schönen Blick über Paris und kann da einfach so ein bisschen die Atmosphäre und den Blick noch genießen. Das haben wir gemacht.
Ja, und dann mussten wir auf die Uhr schauen und sagen, okay, der Zug kürt, wir müssen uns langsam wieder Richtung Bahnhof aufmachen. Das war gar nicht so weit, da sind wir zu Fuß gegangen, auch wieder durch ein total schönes Viertel gegangen. Da haben wir nochmal so ein letztes Mal so diese Atmosphäre aufgesogen, als die ganzen Leute saßen in diesen Straßencafés am Sonntagnachmittag unter großen grünen Bäumen. Wieder diese entspannte, ausgelassene Stimmung, die uns sowieso das ganze Wochenende fasziniert hat. Und das war auch so ein bisschen damit Wehmut verbunden, weil wir uns eigentlich auch lieber dazugesetzt hätten und mitgequatscht hätten, anstatt jetzt unsere Koffer aus dem Schließfach zu holen und in den Thalys einzusteigen,
der schon wartete. Ja gut, dafür haben wir uns ja bequem in den Thalys gesetzt und uns zurück nach Köln chauffieren lassen. Das war auch schön.
Ja, aber es war so ein starker Kontrast. Dann steigst du plötzlich in diesen Thalys ein, lässt dich in diesen Sessel sinken, lässt nochmal dieses Wochenende Revue passieren und nach wenigen Stunden stehst du vom Kölner Dom und denkst, wow, war das jetzt ein Traum?
Ja.
Also es war, also mich hat Paris wirklich beeindruckt.
Uns hat es alle irgendwie total umgehauen.
Und es war dann auch so, auch wenn das dann, gerade weil diese Fahrt so unkompliziert und so schnell ist, hast du das Gefühl, du steigst halt gerade hier ein und kommst da an und es ist einfach nur so ein Katzensprung. Und das musste ich manchmal so erstmal im Kopf so verarbeiten, ne, dass du plötzlich wieder zu Hause bist und denkst, so, wow, war es jetzt wirklich? Haben wir wirklich dieses tolle Wochenende in Paris verbracht und all diese schönen Orte gesehen? Und das muss man ja auch sagen. Ich habe mich ja mal gefragt, warum ist denn Paris, die Stadt der Liebe. Warum wird das so genannt? Und es gibt eigentlich gar keine richtige Begründung. Ich glaube, unser Freund Victor Hugo hat immer sehr ausschweifend über Paris geschwärmt, über die romantischen Plätze und Straßenzüge und sieht einfach schön aus. Und so hat sich das dann wohl so entwickelt, dieser Name. Und das kann ich total nachvollziehen, weil es einfach schön ist und diese Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten hängen geblieben ist.
Ja. Schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Ja, ich habe lange dran gearbeitet.
Ja.
Es war spontan,
oder
fehlt aber
noch was? Nee, nein. Kann ich auch nichts mehr hinzufügen.
Nein, auf jeden Fall. Wenn ihr euch das Ganze interessiert, schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei auf www.travelisto.net. Da haben wir nämlich noch einen ausführlichen Artikel über unseren Besuch in Paris veröffentlicht. Da gibt's auch so die ganzen kleinen Links und Hinweise, wenn ihr euch dafür interessiert. Also diese Spots, die wir besucht haben, auch ein Link zu dem Pass und zu der Metro und zum Thalys. Also da kriegt ihr alle Informationen, wenn das auf jeden Fall für euch auch spannend klingt. Denn wir können wirklich empfehlen, also ein Wochenende in Paris, auch mit Kindern, ja, ist eine super Sache. Und macht total viel Spaß und begeistert auch die Kinder.
Ja.
Ja, in diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr euch unseren Podcast abonniert. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Episoden. Und ja, wir freuen uns, schwelgen noch in Erinnerungen an ein wunderschönes Paris-Wochenende. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.